Wir machen weiter im Neuen Testament mit dem Thema in Höhen und Tiefen bewähren. Schaut, zu unserem Glaubensleben gehören natürlich auch Höhen und Tiefen. Und ich sage schon vorweg, bei keinem werden die Höhen so hoch gehen wie bei Paulus, aber zum Glück auch bei keinem so tief wie bei Paulus. Wenn ihr mit aufschlagen wollt, 2. Korinther 12, ich mache euch immer Mut, die Bibel mitzubringen zu solchen Konferenzen. Wenn die Vorträge langweilig sind, könnt ihr einfach ein bisschen in der Bibel hin und her blättern. Also ich meine es gut, bringt lieber die Bibel mit. Ja. 2. Korinther 12, wir lesen ab Vers 1 und bleiben bei diesem Text. Paulus schreibt, gerühmt muss werden, also rühmen heißt angeben. Paulus sagt, manchmal muss man angeben. Zwar nützt es nichts, aber ich will auf Erscheinungen und Offenbarungen des Herrn kommen. Ich weiß von einem Menschen in Christus, dass er vor 14 Jahren, ob im Leib, weiß ich nicht, oder außer dem Leib, weiß ich nicht, Gott weiß es, dass dieser bis in den dritten Himmel entrückt wurde. Und ich weiß von dem betreffenden Menschen, ob im Leib oder außer dem Leib, weiß ich nicht, Gott weiß es, dass er in das Paradies entrückt wurde und unaussprechliche Worte hörte, die auszusprechen einem Menschen nicht zusteht. Über diesen will ich mich rühmen, über mich selbst aber will ich mich nicht rühmen, nur der Schwachheiten, denn wenn ich mich rühmen will, werde ich doch nicht töricht sein, denn ich werde die Wahrheit sagen. Ich enthalte mich aber dessen, damit nicht jemand von mir höher denke, als was er an mir sieht oder was er von mir hört, auch wegen der Überschwänglichkeit der Offenbarungen. Achtung, Vers 7. Darum, damit ich mich nicht überhebe, wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Um dessen Willen habe ich dreimal den Herrn angerufen, dass er von mir ablassen möge, und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Sehr gerne will ich mich nun viel mehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten, um Christi willen, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Also wir sind eine kinderfreundliche Konferenz. Niemand muss hier gleich hüpfen und springen, wenn mal ein Baby ein Laut von sich gibt. Wenn es zu arg wird, dann ist klar, dann kann man auch mal gehen, ne? Aber ansonsten wollen wir das gerne ertragen. Paulus, der hatte ein Dilemma. Dem wurde von den Korinthern vorgeworfen, er sei gar kein richtiger Apostel. Warum nicht? Ja, er habe keine Geisteserlebnisse vorzuweisen. Was meinten die Leute damit? Naja, Visionen und Offenbarungen, Eindrücke, Zungenrede stand ganz hoch im Kurs. Das kannte Paulus ja, aber eben solche besonderen, aufsehenerregenden Geisteserlebnisse, das war bei Paulus wenig zu sehen, selten. In Korinth rühmte man sich solcher Dinge, allen voran der Zungenrede. Übrigens, ich durfte letztes Jahr tatsächlich 2 Wochen lang in Korinth wohnen. Das hätte ich in meinem Leben mir nicht träumen lassen, aber ich durfte da bei einer Ältestenschulung dienen, die in Griechenland stattfand, und das war direkt neben Korinth in Lothraki, wer sich da auskennt. Und da durfte ich dort die Stadt ein bisschen kennenlernen. Also die Korinther, das war damals eine Stadt mit 35.000 Einwohnern, oder heute hat sie 35.000 und Athen zum Vergleich hat 5 Millionen. Aber damals war Korinth wichtiger als Athen. Athen war noch sehr klein und unbedeutend. Und Korinth war ja eine ganz besondere Gemeinde. Paulus hatte sie gründen dürfen. Und er muss nun sich auf diese Vorwürfe einlassen und damit umgehen. Die standen im Raum. Und Paulus verteidigt nicht seine eigene Ehre, wie wir das alle gemacht hätten wahrscheinlich, sondern seine apostolische Autorität. Das ist nicht dasselbe. Er musste ihnen sagen, doch, ich bin ein wahrer Apostel Jesu Christi. Und unter euch sind auch Zeichen eines Apostels geschehen, schreibt er dann im Text, den wir nicht mehr gelesen haben, in Kapitel 12. Er verteidigt seine apostolische Autorität, dass er wirklich ein Apostel Jesu Christi war, auch wenn er nicht mit den Zwölfen zusammen war, als der Jesus hier auf der Erde war. Er nennt sich ja eine Spätgeburt, eine unzeitige Geburt, weil er erst nachher vor Damaskus den Herrn gesehen hat. Wie macht das Paulus? Wie verteidigt er seine apostolische Autorität? Er erzählt zuerst von einem unglaublich hohen Erlebnis und anschließend auch von einem sehr tiefen. Aber gucken wir zuerst das Hohe an. Er schreibt in Vers 2, ich weiß von einem Menschen, ich kenne einen Menschen in Christus. Von wem spricht er da? Von sich. Wir hätten das anders ausgedrückt, wir hätten geschrieben, wollt ihr mal hören, was ich erlebt habe? Und dann hätten wir Gas gegeben, ja. Aber Paulus, der wollte ja gar nicht davon sprechen. Ich habe eben gesagt, angeben, rühmen heißt angeben. Paulus wollte doch nicht angeben. Aber er muss es, um die ruhmsüchtigen Korinther zu beschämen, muss er sie mit seinen eigenen Waffen schlagen und sagt, ihr behauptet, ich hätte keine Geisteserlebnisse gehabt. Ich erzähle euch mal eins. Vor 14 Jahren, schaut, wenn der Heilige Geist hier eine Zeitangabe macht, da dürfen wir nicht einfach drüber lesen, da müssen wir nachdenken. Paulus kam 50 nach Christus nach Korinth, in diese Hafenstadt, in dieses St. Pauli des Altertums, mit viel Milieu und unterster Gesellschaft. Ja? Und da verkündigte er das Evangelium von dem gekreuzigten Herrn Jesus und eine Gemeinde entstand, mitten in diesem Sündenbabel. Und Paulus blieb lange dort, 1,5 Jahre, zog dann weiter nach Ephesus und die Korinther hatten viele Fragen und da gingen Briefe hin und her. Und diesen zweiten Brief schreibt er wahrscheinlich Ende 56 oder Anfang 57 nach Christus. Er erwähnt hier vor 14 Jahren in Vers 2. Wir rechnen zurück, das kriegen wir hin. Wir kommen also ungefähr ins Jahr 42 oder 43 nach Christus. Das bedeutet, lange bevor Paulus nach Korinth kam, hatte er dieses unglaublich hohe Erlebnis. Vielleicht ist das nicht auf den ersten Blick ersichtlich. Er war im dritten Himmel. Nach der Bibel gibt es nur drei Himmel. Maggi schwärmt vom 7. Kartoffelhimmel, das lassen wir mal. Drei Himmel, nämlich diesen, den wir da sehen, der heute blau ist und wo die Sonne runterknallt. Dann da, wo unsere Satelliten sind, im sogenannten Weltraum. Und der dritte Himmel ist die unmittelbare Gegenwart Gottes. Im Paradies, wo er unaussprechliche Worte hörte. Das ist ja der Grund, warum einige meinen, im Himmel würde Schwitzerdütsch gesprochen. Ja? Unaussprechliche Worte. Aber lassen wir das dahingestellt sein. Er war dort und er hat über diese Entrückung, wie sie vorher und nachher wahrscheinlich kein anderer Mensch erlebt hat, auch nicht Johannes in der Offenbarung, ist nicht vergleichbar mit dem. Er hat darüber nicht gesprochen, sonst müsste er es ihnen ja jetzt nicht schreiben. Er war 1,5 Jahre dort und hat die Klappe gehalten, hat darüber nicht geredet. Warum nicht? Erstmal müssen wir fragen, worüber hat Paulus gepredigt? Eben keine Geisteserlebnisse. Er hat das nicht ausgeschlachtet. Hätte er machen können, hat er nicht gemacht, sondern Jesus Christus, den Gekreuzigten. Liebe Geschwister, Jesus Christus ist die Person unseres Heilands und den Gekreuzigten beschreibt sein ganzes Werk, seine Menschwerdung, sein Leiden, sein Sterben, seine Himmelfahrt, Auferstehung, Himmelfahrt und Geistausgießung, das gesamte Erlösungswerk, das ist jetzt gebündelt in den Gekreuzigten. Und ein Bruder, der schon beim Herrn ist, der hat einmal gesagt, Glauben heißt nicht Leben vom Außerordentlichen, vom Spektakulären, vom Aufsehenerregenden, Schreienden, sondern Vertrauen aufs Wort und Hängen am Herrn Jesus. Das ist der Glaubensweg. Liebe Geschwister, liebe junge Geschwister, denkt nicht, ihr werdet auf Schritt und Tritt Wunder erleben. Das werdet ihr nicht. Das Christenleben, sagte William MacDonald, besteht zu 95% aus ganz normalen Alltagsdingen. Wir lernen unseren Beruf, wir üben ihn aus, wir sind Hausfrauen, wir sind Familienväter, wir sind Rentner oder Pensionäre. Der Unterschied ist, Rentner kommt von Rennen, Pensionäre kommt von Pennen. Ich weiß nicht, was ihr werden wollt, ja. Aber wir gehen einfach unseren Weg und 95% sind ganz normale Dinge. Und hier und da werden wir auch mal etwas Besonderes, etwas Außergewöhnliches erleben. Vertrauen aufs Wort, unsere Wurzeln senken in die Schrift und hängen am Herrn. Schaut, wenn einer von uns nächste Woche ins Krankenhaus müsste, sei es nur zu einer unangenehmen Untersuchung oder gar zu einem Eingriff, irgendwelche frommen Leute, die mal einen frommen Satz von sich gegeben haben, die werden uns dann nicht helfen. Helfen wird uns, ob unsere Wurzeln im Wort Gottes sind und ob wir an unserem Heiland hängen. Er wird mit uns gehen. Auf den Operationstisch, an dem offenen Grab stehen, zu dem unangenehmen Behördengang oder was es immer wäre. Er wird mit uns gehen. Also, wir sind schon mit dem ersten Punkt fertig. Wie ist Paulus mit dem unglaublich hohen Erlebnis umgegangen? Sehr vorsichtig, sehr keusch, sehr zurückhaltend. Er hat es nicht ausgeschlachtet. Und das sollten wir auch so machen. Wenn du mal etwas Besonderes erleben darfst, danke dem Herrn, gib ihm die Ehre. Aber schau, dass nicht das Wasser der Ehre Gottes am Ende doch auf deiner Mühle landet. Weil das ist die große Gefahr, wenn wir über solche Dinge reden. Und das Zweite, Paulus, der geht noch einen Schritt weiter. Der sagt den Korinthern, ihr glaubt, ich hätte keine Geisteserlebnisse erlebt. Naja, jetzt habe ich euch eins geschildert. Aber ich muss euch sagen, manchmal, da kommt so etwas in mir hoch. So, da pupfert es mich, sagt ihr Schwaben. Ja, da kommt so was, da steigt was auf in mir, so ein Hochmut. Und Gott musste mir eine Last auflegen, damit ich klein bleibe. Glaubt ihr, das ist eine Kleinigkeit, wenn man im dritten Himmel war, in der unmittelbaren Gegenwart Gottes? Wir kleinen Menschen, wie wollen wir sowas verkraften? Und schaut, er sagt in Vers 7, darum, damit ich mich nicht überhebe, wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Ihr seht, er wiederholt das. Wenn die Griechen etwas betonen wollten, haben sie es an den Anfang des Satzes gestellt. Wenn sie es doppelt unterstreichen wollten, haben sie es am Ende nochmal wiederholt. Er unterstreicht das doppelt, damit ich mich nicht überhebe, damit ich nicht arrogant werde, damit ich nicht aufgeblasen werde, wie die Korinther waren, damit das nicht passiert und unbrauchbar für Gott. Darum hat mir Gott diesen Dorn oder Stachel oder Pfahl gegeben. So, seit 2000 Jahren rätseln die Ausleger, vielleicht habt ihr auch schon gerätselt, hier sind ja auch Schriftgelehrte unter uns und nur Schriftgelehrte, auf jeden Fall, vielleicht habt ihr da eure eigene Erkenntnis, ich will die auch gar nicht wegnehmen. Bitte, hört mal, was so den Auslegern eingefallen ist im Laufe der letzten 2000 Jahre. Die römisch-katholische Kirche deutete diesen Pfahl als fleischliche Versuchung. Paulus war ein Mensch wie wir, der hatte auch fleischliche Versuchungen. Ihr ahnt nicht, was da in Korinth los war. 1000 Tempelprostituierte, allein oben auf der Akropolis. Jede Stadt in Griechenland hat eine Akropolis, nicht nur Athen. Und unten in der Stadt auch noch jede Menge in dieser Richtung. Luther dachte an Widerstände und Verfolgungen. Das kommt der Sache vielleicht schon näher. Trifft es aber auch nicht voll, meine ich. Calvin meinte, es könnten Versuchungen geistlicher Art gewesen sein, wie Zweifel oder so etwas. Ist auch nicht ausgeschlossen. Karl Bonhoeffer, tatsächlich der Vater von Dietrich Bonhoeffer, dachte an endogene Depressionen, eine von innen kommende Schwermut, so etwas. Und weitere Vermutungen reichen von einem Augenleiden über rasende Kopfschmerzen, chronisches Malariafieber, epileptische Anfälle bis hin zu einer ungläubigen Frau. Bitteschön, sucht's euch aus. Wie hat Robert Lemke immer gesagt, welches Schwein da... Nein, das lassen wir. Aber ist das nicht interessant? Was für ein Einfallsreichtum, was für eine Fantasie von den Auslegern. Also das hätte ich jetzt nicht unbedingt fotografiert. Aber ihr dürft abfotografieren, was ihr wollt. Warum nehmen wir nicht wörtlich, was hier steht? Sollten wir nicht die Schrift so lesen, dass wir immer zuerst von einem wörtlichen Verständnis ausgehen? Nur wenn ein wörtliches Verständnis absolut keinen Sinn macht, dann erst dürfen wir vergeistigen. Dann erst dürfen wir einen Schritt weitergeben. Kennt ihr Stellen im Neuen Testament, die wir nicht wörtlich nehmen sollten? Oh ja, kennt ihr alle. Der Herr Jesus sagt, wenn dir dein Auge Ärgernis schafft, reiß es aus. Ich sehe hier so viele Einäugige. Hack den Arm ab, ich sehe hier so viele Einarmige. Natürlich nicht. Keiner macht das, weil wir alle wissen, das ist eine sprachliche Übertreibung. Aber hier, wenn wir das wörtlich nehmen, würde das viel Sinn ergeben. Schaut, ein Satansengel ist ein Dämon. Das heißt, immer wenn Paulus in Gefahr war, sich zu überheben, hochmütig zu werden, kriegt er aus der unsichtbaren Welt einen Schlag verpasst. Ich sag salopp, er kriegte einer auf den Deckel. Und er wusste, ich muss klein bleiben. Ich darf mich nicht überheben. Es ist noch nicht lange her, da klebte noch Blut an meinen Händen. Da habe ich noch die Gemeinde Jesu Christi verfolgt. Einige von euch kriegen hier ein theologisches Problem. Ich kann Gedanken lesen, aber ihr braucht hier kein Problem kriegen. Ich muss euch etwas aus meiner nordhessischen Heimat erzählen. Ich bin im Schwalm-Eder-Kreis aufgewachsen, da fließt die Schwalm, ein Fluss. Da haben wir alle schwimmen gelernt, wir Kinder. Freibäder, weit und breit nichts, gab es nicht, ja. Haben wir schwimmen gelernt. Und dort waren auch drei Mühlen. Die waren alle drei in Betrieb, weil das ist eine sehr fruchtbare Gegend, da wird viel Korn angebaut und die Bauern brachten das Korn zu den Müllern, die es gemahlen haben. Und in der mittleren Mühle, da war ein Freund von uns, da sind wir hingefahren mit den Fahrrädern und mitten auf dem Hof war eine Hundehütte mit einem brutal scharfen Mühlenhund. Der sieht jetzt ein bisschen harmlos aus, aber der war wirklich scharf, ja. Und wir sind da mittags hingefahren, haben vergessen, dass der Hund in der Hütte döste, sein Mittagsschläfchen gemacht hat und sind zu nah an der Hütte vorbeigefahren. Da kam der Hund da rausgeschossen, hat meinen Freund vom Fahrrad gerissen und ein beträchtliches Stück Fleisch aus einer Körperstelle gerissen, auf der man normalerweise sitzt. Also das war ein Drama, kann ich euch sagen, ja. Er musste genäht werden und Tetanusspritze und das volle Programm. Ja, wir Deppen, wären wir 2 Meter weiter rechts gefahren, wäre uns nichts passiert. Der war an der Kette, der wäre auch rausgeschossen gekommen, der hätte die Zähne gefletscht, aber wir hätten ihm noch ein paar Grimassen machen können. Der war an der Kette. Und so zeigt uns die Schrift den Satan und seine Dämonen. Sie sind an der Kette und Gott hat ihnen millimetergenau die Grenze gezogen. Das sehen wir in einem Buch der Bibel am besten, im Buch Hiob. Und darum ist das für mich kein theologisches Problem. Natürlich hat Gott das zugelassen. Gott hat gesagt, ja, gib ihm ruhig mal eine. Das tut ihm gut, das hält ihn klein. Alles unter der Kontrolle und, wenn ihr wollt, Souveränität und Herrschaft Gottes. Es hängt alles davon ab, wie wir das Wort Fleisch definieren. Das kann in der Tat 4 verschiedene Bedeutungen haben. Ihr seht das hier. Fleisch kann unseren Leib bedeuten, unseren Körper. Wenn es das meint, dann wäre die Deutung richtig, dass Paulus eine Krankheit hatte, ein körperliches Gebrechen. Fleisch kann aber auch unsere gefallene Natur meinen. dann wäre es eine Versuchung, die Paulus immer wieder hatte, die ihm zu schaffen machte. Wenn es bildlich gemeint ist, wie Luther dachte, dann wäre es Verfolgung, Opposition. Und wenn wir es wörtlich verstehen, wie ich es euch gerade vorgeschlagen habe, wie ihr es aber nicht übernehmen müsst, bleibt bei eurer Erkenntnis von mir aus, dann wäre es ein Dämon, der Paulus Faustschläge versetzte und Paulus wusste, ich muss klein bleiben. Können wir uns so einigen? Da brauchen wir uns gar nicht streiten. Was immer es war auf jeden Fall eine schmerzliche, demütigende Erfahrung, die Paulus vor Stolz bewahren sollte. Ja, jetzt ist das Wort gefallen. Stolz. Ich frage manchmal in der Jungscha die Kinder, sie sollen mir mal bitte Sünden aufzählen. Was ist alles Sünde? Dann geht's los. Dann schießen sie los. Mord, Ehebruch, Diebstahl, Lügen und auf einmal wird die Luft dünner und dann muss ich weiter bohren und bohren. Keines der Kinder nennt Stolz. Und wenn ich das mit Erwachsenen mache, fast dasselbe. Da müssen wir schon lange nachdenken, bis wir dann irgendwann Stolz nennen als Sünde. Und bei Gott steht Stolz vielleicht ganz oben auf der Sündenskala. Es war immerhin die erste Sünde in diesem Universum. Und damit das nicht so eine Worthülse bleibt, möchte ich euch eine Geschichte hier aus Württemberg erzählen. Albert Knapp, ich hoffe, dass einige von euch ihn kennen, natürlich nicht mehr persönlich, ihr seht, wann er gelebt hat. Er war ein Zeitgenosse Hofackers. Erst haben beide in Tübingen studiert und waren beide unbekehrt. Theologie studiert, kräftig Bier und Wein zugesprochen, aber dann kamen sie beide zum Glauben. Hofacker wurde Erweckungsprediger, Knapp bekam die Gabe, geistliche Lieder zu schreiben. Das wurde ihm geschenkt. Und als die ersten in einer Mappe zusammengesammelt worden waren und in den württembergischen Gemeinden gesungen wurden, da wurde er stolz. Das sag nicht ich, das würde ich nicht wagen. Aber da schreibt er selbst diesen Satz in sein Tagebuch. Da wich Gott ganz von mir und ich war allein mit meinem Stolz. Warst du auch schon mal alleine mit deinem Stolz? Ich war auch schon alleine. Warum sind wir mit unserem Stolz alleine? Warum? Weil die Bibel sagt, den Stolzen kennt Gott nur von Ferne. Darum sind wir alleine. Und die Geschichte von Knapp ist noch nicht zu Ende. Schade, ich muss einige Beispiele überspringen, aber ich hätte gern euch noch hier das eine oder andere erzählt. Ist nicht schlimm. Schaut mal, Knapp, der hat diese Liedermappen zurückgefordert, hat eine Rückrufaktion gemacht, Hut ab vor diesem Mann. Er wollte nicht mehr, dass diese Lieder gesungen werden. Die hat er auf einen großen Haufen geworfen und verbrannt. Und dann hat ihm Gott neue Lieder geschenkt. Schaut mal, hier gibt's ein Buch, Evangelischer Liederschatz für Kirche und Haus. 350 Lieder, nur von Albert Knapp. Die hat er ihm geschenkt nach dieser Sache. Wollt ihr eine Strophe hören? Wir singen das beim Brotbrechen, das Lied. Eines wünsche ich mir vor allem anderen, eine Speise früh und spät. Selig lässt im Tränental sich wandern, wenn dies eine mit uns geht, unverrückt auf einen Mann zu schauen, der mit blutigem Schweiß und Todesgrauen auf sein Antlitz niedersank und den Kelch des Vaters trank. Jetzt sagst du, so viele Liederdichter sind aber hier heute Morgen nicht unter uns. Wie kann das heute aussehen? So ein Pfahl, so ein Dorn für das Fleisch. Ich wohne oft bei Geschwistern. Ab und zu ist mal ein Hotel oder Pension oder Airbnb-Wohnung, aber meistens wohne ich bei Geschwistern. Wisst ihr, wie überdurchschnittlich oft ich bei kinderlosen Ehepaaren wohne? Ist doch klar, die arbeiten beide, die haben ein Haus und die Kinderzimmer sind leer. Da wohnen die reisenden Brüder. Und ich habe mir den Mund verbrannt beim Abendessen. Und wie viele Kinder habt ihr? Oh, wir haben viele geistliche Kinder. Und ich denke, nein, was hast du gemacht? Du hast sie verletzt. Wir, die wir Kinder haben, wir sind da manchmal so schrecklich unsensibel. Krankheit, haben wir eben gehört, Erschöpfungszustände. Wir hatten einen Bruder in der Gemeinde, der war mit 40 ausgenockt. Da ging gar nichts mehr. Der konnte keinen Gedanken mehr geradeaus denken. bei älteren Geschwistern Einsamkeit, bei jungen Heiratswunsch, der sich nicht erfüllt. Es kann alles so eine Last sein auf unserem Leben oder sogar Leiden unter Menschen. Unter dem eigenen Ehepartner müssen manche leiden. Unter den eigenen Kindern, die man in Liebe großgezogen hat. Und später machen sie einem das Leben schwer. Ihr seht, das ist nur ein kleiner Ausschnitt. Es gibt viele Lasten. Ich weiß nicht, ob in deinem Leben eine Last ist. Ich weiß auch nicht, warum Gott sie dir gegeben hat. Aber höre, wie das bei Paulus weitergeht. Er hat zunächst genauso gehandelt wie wir. Was machen wir, wenn etwas Unangenehmes in unser Leben kommt? Was machen wir? Schaut ihr mal in Vers 8 in eurem Bibeltext. Er wollte es wegbeten, einfach wegbeten. Machen wir doch auch, gell? Wenn irgendetwas in unser Leben kommt, das wollen wir einfach auf den Mond schießen. Einfach wegbeten. Aber du kannst nicht alles einfach wegbeten. Du musst Dinge durchbeten. Du musst so lange beten, bis du vom Herrn eine Antwort hast. Das ist durchbeten. Du kannst nicht einfach alles wegbeten. Seien wir ehrlich, wer von uns hat noch nicht Husten, Schnupfen oder Halsschmerzen wegbeten wollen? Ja? Und das dürfen wir auch. Das dürfen wir natürlich. Hier sind Kinder, die zuhören. Wir dürfen mit den kleinen Dingen zu Gott kommen und mit großen. Wichtig ist, dass wir aufrichtig sind. Paulus, er konnte Gottes Führung nicht verstehen. Der gebraucht hier ein Wort im Griechischen, das meint, er hat geschrien zu Gott. Er hat auf dem Boden gelegen, mit den Fäusten auf die Erde getrommelt und hat gesagt, Herr, nimm diesen blöden Pfahl weg. Ob er blöd gesagt hat, weiß ich nicht. Aber nimm den Pfahl weg. Ich kann den nicht brauchen. Ich will doch noch mit dem Evangelium bis nach Spanien. Warum hast du mir die Handbremse angezogen? Und mir gefällt das, dass er aufrichtig war. Mir gefallen solche Menschen sehr. Martin Luther war auch einer. Als sein engster Mitarbeiter Melanchthon aus Bretten, Baden-Württemberg, als der schwer krank war und zu sterben drohte, hat Luther so gebetet. Jetzt müsst ihr euch anschnallen für einen Moment. Herre Gott, wenn du mir meinen Melanchthon sterben lässt, dann schmeiße ich dir den ganzen Kram vor die Füße. Dann kannst du selbst ein Luther sein. So hat er gebetet. Ja, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, ist mir fast das Herz stehen geblieben vor Schreck. Ja? Nie im Leben wäre ich auf die Idee gekommen, so zu beten. Aber Luther, der war ehrlich, der war aufrichtig, der war urwüchsig. Der hat nicht rumgesäuselt und rumgefrömmelt. Der konnte Gott nicht verstehen und da hat er so gebetet. Er dachte, da geht die ganze Reformation, bleibt stecken. Übrigens, Luther sagte über Melanchthon, er hätte mehr für das Werk der Reformation in Deutschland getan als Luther selbst. Das stimmt nicht. Natürlich hat Gott Luther noch mehr gebraucht, aber das zeigt, wie hoch er ihn geschätzt hat. Und wisst ihr, ich komme aus einer Familie, wo schon meine Großeltern auf beiden Seiten gläubig waren, meine Eltern auch natürlich. Und meine Eltern, die haben mir ein Höchstmaß an Zufriedenheit vorgelebt. So habe ich das gesagt bei meinem Papa auf der Beerdigung. Ich habe meine Eltern nie murren, klagen oder gar aufbegehren sehen gegen Gott. Habe ich nie gesehen. Das waren ganz schlichte, einfache Christen, Handwerker und Bauersleute. Aber die haben so eine Zufriedenheit gehabt. Die waren mit dem Weg des Herrn zufrieden in ihrem Leben. Und darum sage ich, sie haben mir ein Höchstmaß an Zufriedenheit vorgelebt. Und ich bin in diesem Klima aufgewachsen und ich gehe schon so durchs Leben. Ich muss euch das zeigen, ich habe schon meinen Nacken so gebeugt, ja, im Bild gesprochen und sage, ja Herr, leg ruhig auf, hast du nicht noch so einen Pfahl, leg ruhig auf. Ja, ich übertreibe jetzt, aber das ist so meine Haltung. Ich komme gar nicht auf die Idee, so zu beten. Das weiß ich erst, seitdem ich mit meiner Frau zusammen bin. Die gibt nicht auf. Wenn bei uns jemand krank wird in der Gemeinde, sie ist die Erste, die ein Gebetstreffen organisiert in Absprache mit den Ältesten. Ja? Und dann trommelt sie die Beter zusammen und dann beten sie und ringen. Und ich denke manchmal so rational, ja, die Prognose ist so und so. Ja? Statistisch gesehen, ja, da steht uns Männern manchmal irgendwie die Vernunft im Weg. Ist egal, ich möchte lernen. Paulus, der war aufrichtig, der konnte Gottes Führung nicht verstehen und er hat gesagt, Herr, bitte nimm den Pfahl weg. nimm ihn weg. Aber er wurde nicht weggenommen. Wir haben hier ein nicht erhörtes apostolisches Gebet in der Bibel. Das ist unerhört. Das war ein kleines Wortspiel, nur nebenbei. Aber wir Menschen können auf beiden Seiten vom Pferd fallen. Das ist so. Wir können immer auf beiden Seiten vom Pferd fallen. Ich neige dazu, die Dinge zu schnell resignativ hinzunehmen. Hinnehmen. Ja, resignativ. Ich neige so den Kopf und sage, ja, kann man nichts machen. Schicksal, Kismet. Und bete nicht. Und traue dem Herrn nicht zu, dass er auch eingreifen kann. Dann gibt es aber das andere Extrem. Wir dürfen Gott mit unseren Gebeten nicht zwingen. Wir dürfen ihn nicht zwingen. Es gibt ja ab und zu mal solche Kommunitäten. Ich muss jetzt ein Beispiel erzählen, sonst bleibt das zu theoretisch. Und da war eine Kommunität, und ihr seht, das ist schon über 50 Jahre her, und die haben natürlich auch von was leben müssen. Da hatten die Ackerbau und Viehzucht, in diesem Fall Schweinezucht. Und da brauchten sie einen neuen Schweinestall. Und da fehlten 72 10.000 Mark. Das war damals ganz schön viel Geld. Ja, heute wäre das nicht mehr so, aber damals war das viel Geld. Und dann hatten sie eine Schnapsidee. Anders kann ich das nicht nennen. Sie haben gesagt, wir versammeln uns in einem Raum und dann beten wir so lange, wir essen nicht und trinken nicht, so lange, bis uns Gott die 10.000 Mark gegeben hat. Das klingt zuerst mal sehr geistlich, aber bitte hört bis zum Ende zu. Dann haben sie das gemacht, haben sich versammelt, haben losgelegt. Herr, gib uns die 10.000 Mark. Der Nächste hat gebetet, Herr, danke, du wirst sie uns geben. Der Dritte, danke, du hast sie uns schon gegeben. Wir nehmen sie im Glauben, ja, so Richtung Wort des Glaubensbewegung, wer das kennt. Und plötzlich klingelt das Telefon. Handys gab es noch nicht. In dem Raum war ein Festnetztelefon. Ein Mann ist dran und sagt, ich kann das gar nicht erklären. Ich habe den Eindruck, ich soll ihnen 5.000 Mark geben. Jubel brandete auf. Dann haben die den Turbo reingeschaltet, weil es fehlten ja noch 5.000. Weiter gebetet bis zum späten Nachmittag und ihr ahnt, was passierte. Das Telefon klingelte ein zweites Mal. Ein anderer Mann war dran, sagte, ich kenne sie gar nicht, aber ich werde ihnen 5.000 Mark geben. Der Jubel kannte keine Grenzen. Bis Mitternacht haben sie Lobpreis gemacht, an der Decke geschwebt. Und ein Jahr später war von der ganzen Kommunität nichts mehr übrig als Scherben. Da hat der Teufel so furchtbar reingeschlagen, dass ich hier nicht öffentlich erzählen kann, was da passiert ist. Aber ich weiß es von dem alten Bruder, der dorthin gerufen wurde, die Scherben aufzukehren. Wer den Namen wissen will, kann nachher zu mir kommen. Ich kann euch den Namen sagen, manche würden ihn kennen. Der hat mir das selber erzählt. Der hat gefragt, was habt ihr denn gemacht? Und die erzählten dies und das und er konnte sich gar keinen Reim machen. Und dann erzählte einer die Geschichte hier mit dem Schweinestall. Und dann sagt der alte Bruder, jetzt ist mir alles klar. Wisst ihr, was ihr gemacht habt? Ihr habt Gott gezwungen. Ihr habt ihn wie einen Oberkellner behandelt. Ihr habt so mit dem Finger geschnalzt und dann musste Gott 10.000 Mark auf dem Silbertablett servieren. Das geht doch nicht. Ihr habt Gott die Ehre geraubt. Und wenn wir so unbiblisch handeln und Gott so vor unseren Karren spannen, dann kann es sein, dass Gott sogar sagt, na gut, ihr kriegt die 10.000 Mark, aber es wird nicht zu eurem Segen sein. Ihr sagt, was ist das für eine Theologie? Wo steht das in der Bibel? Ja, wir haben doch eben gelesen, Israel wollte unbedingt einen König. Ich sagte da schon, Gott wollte ihr König sein, aber dann kriegen sie Könige. Kennt ihr die Königebücher? 40 Könige hatte Israel und 35 Mal heißt es, und er tat, was dem Herrn missfiel. Das war überhaupt kein Segen für Israel. Fing an in der Blüte bei David und Salomo und endete in der babylonischen Gefangenschaft. Da hat Gott ihnen Könige gegeben. Oder als sie in der Wüste waren, wollten sie unbedingt Fleisch. Sie sollten Manna haben. Gott wollte ihnen beibringen, dass das wahre Brot vom Himmel kommen muss, der Herr Jesus. Das wollte er sie lehren. Aber sie wollten unbedingt Fleisch, wie in Ägypten. Und dann kriegen sie Fleisch. Lest mal Psalm 78. Da heißt es, das Fleisch war noch in ihrem Munde. Da kam der Zorn Gottes über sie. Ihr seht, Wir dürfen nicht so ein Kuschelgott-Verständnis haben. Wir Eltern machen das doch auch. Ich kann die Geschichte nicht mehr erzählen, aber unsere Kinder, die wollten unbedingt irgendwann Eis. Und ich wusste, es ist nicht gut, weil wir so viele Kurven fahren. Aber sie haben so lange gequengelt. Naja, da haben sie ja Eis gekriegt und dann musste ich anhalten. Und da haben sie sich das alles durch den Kopf gehen lassen. Ja, und Einzelheiten erspare ich euch jetzt. Aber dann macht man das als Eltern auch. Dann sagt man nach, dann sollt ihr mal sehen, was ihr davon habt. So, jetzt haben wir gesehen, wenn wir auf der einen Seite vom Pferd fallen, ist nicht gut. Wenn wir zu schnell Dinge resignativ hinnehmen, wenn wir auf der anderen Seite, wenn wir Dinge ertrotzen und erzwingen, geht auch nicht. Wo ist der gesunde Weg in der Mitte? Natürlich zeigt ihn unser Herr Jesus. Im Garten Gethsemane betet er, wie wir alle wissen, mein Vater, ist möglich, so lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Dann betet er einige Zeit später nicht dasselbe Gebet. Ist nicht möglich, gibt es keinen anderen Weg, als die Menschen in Hohenlohe zu erlösen. Dann geschehe dein Wille, dann gehe ich an das furchtbare Kreuz. Es gab keinen anderen Weg. Dann hat der Bruder vorhin beim Brotbrechen aus Johannes 18 gelesen. Er hat bei Vers 9 aufgehört, weil sein Gedankengang da endete. Aber hätten wir noch zwei Verse weiter gelesen, da kommen die Soldaten, wollen Jesus gefangen nehmen. Petrus will es verhindern, zieht ein Schwert, haut einem ein ganzes Ohr ab. Und dann sagt der Jesus direkt zu Petrus, sollte ich den Kelch nicht trinken, den mir mein Vater gegeben hat? Hier hat er den Kelch nicht resignativ hingenommen, kann man nichts machen, Schicksal, sondern aktiv und bewusst aus der Hand des Vaters angenommen. Das ist der Weg. Er hat ihn angenommen. Und jetzt muss ich euch noch eine Geschichte erzählen, die sonst bleibt das alles zu blass. Wir lebten in Mannheim 10 Jahre, durften dort Gemeindearbeit machen. Der Alexander hat uns mal besucht in der Zeit, da haben wir uns kennengelernt. Und dann war da ein Bruder in der Gemeinde, der freute sich tierisch auf den Ruhestand. Er mit 65 sollte er in Ruhestand gehen. Dann war der Tag da, er hatte große Pläne, wollte das Haus umbauen und alles Mögliche. Kaum war er im Ruhestand, wurde er krank. Krebs. Ein schlimmer Krebs. Aber er sagte, was, das gibt's ja nicht. Ja? Ich, Krebs, das kann ja wohl gar nicht sein. Und den werde ich überwinden. Und hat losgelegt, alle Register gezogen, die man da ziehen kann. Aber dann kam seine Frau zu mir und sagte, Wilfried, bei meinem Mann, da stimmt was nicht. Der hat sich so versteift drauf, dass er wieder gesund wird. Ich habe Angst um ihn. Kannst du ihn besuchen? Ich sage, na klar kann ich ihn besuchen. Nein, nicht einmal. Kannst du regelmäßig kommen? Kannst du zweimal in der Woche kommen? Die wohnten aber oben im Odenwald, 50 Kilometer vom Mannheim, Serpentinen hochfahren in den Odenwald, ja? Naja, ich war wieder zu gutmütig und habe gesagt, okay, ich komme. Zweimal in der Woche. Dann kam ich, dann wollte er unbedingt aufstehen, mich stehend begrüßen. Ich sag, bleib sitzen. Nein, er musste stehen. Dann konnte er nicht mehr stehen. Dann lag er im Bett, aber so, angespannt, jede Faser seiner Existenz. Und ich wusste nicht, wie ich ihm helfen sollte. Und dann lese ich in meiner Bibel, morgens, in der Stille, an einem Dienstagmorgen lese ich diese Verse und komme irgendwie zu Johannes 18. Und da ging mir ein Licht auf und ich sagte mir, die lese ich ihm heute vor. Ich fahre hoch in den Odenwald, lese ihm die Verse. Ich sah, wie es an ihm arbeitete. Boah. Und habe mit ihm gebetet und bin wieder heimgefahren. 2 Tage später, Donnerstag, fahre ich wieder hoch. Hat mich seine Frau schon auf dem Hof in Empfang genommen. Wilfried, du glaubst nicht, was passiert ist, hat sie wörtlich gesagt. Ich habe einen anderen Mann. Ich habe einen anderen Mann. Und ich fand einen Bruder vor, der sich in die Führung Gottes ergeben hatte. 6 Wochen später habe ich ihn beerdigt. Ihr Lieben, es geht nicht immer so aus. Gott kann jede Krankheit heilen, mit und ohne Ärzte, mit und ohne Therapien. Daran halten wir fest, daran halten wir unbedingt fest. Aber wenn Gott diesen Weg führt, Jakobus wurde im Gefängnis enthauptet. Petrus, der wurde wieder frei, der kam wieder frei. Und so hat Gott unterschiedliche Wege, Aber ich muss euch noch eine letzte Antwort geben, dann sind wir durch. Wie kam es bei Paulus dahin, dass er den Pfahl oder Dorn doch annehmen konnte? Eben haben wir noch gesehen, wie er gefleht hat zu Gott. Und dann kriegt er die Antwort. Und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir. Diese Worte, die sind in allen Bibeln fett gedruckt, die springen uns in die Augen. Klar, sie sind auch wunderbar. Aber worüber lesen wir hinweg? Über die eigentliche Antwort lesen wir hinweg. Die steht nämlich hier. Und er hat zu mir gesagt, wer ist das? Der Herr Jesus hat ihm die Antwort gegeben. Menschen haben nicht immer die Antworten auf die seelsorgerlichen Fragen unseres Lebens. Die besten Seelsorger haben nicht immer die Antworten auf die Fragen unseres Lebens. Aber wenn er mir Antwort gibt, dann ist genug. Und wisst ihr, als wir unser erstes Kind verloren hatten, als es tot zur Welt kam, wisst ihr, wie Gott oft antwortet? Nicht immer, aber oft. Er löst uns die Frage nicht, aber er löst sie uns auf, indem er uns Frieden gibt. Indem er uns Frieden gibt über der Sache. So war das bei uns damals. Wir haben geweint wie die Schlosshunde, aber am Ende hat er uns doch Friede gegeben. Und oder das Bewusstsein, meine Gnade genügt. Ich habe dich so sehr geliebt, dass ich dich teuer erkauft habe. Du gehörst mir und ich meine es nur gut mit dir. Und ich will dich in den Himmel bringen. Meine Gnade reicht für jede Situation unseres Lebens. Ich habe noch nicht jede erlebt. Ich hatte noch keinen Gehirntumor oder so etwas. Ja, das kann alles noch kommen. Aber ihr lieben älteren Geschwister, die ihr hier seid, die Gnade reicht. Das sage ich euch, das sage ich auch mir. Ich bin auch im 70. Lebensjahr. Die Gnade reicht auch in den Demütigungen und Gebrechen des Alters. Wenn manche wieder gewickelt werden müssen wie kleine Kinder. Die Gnade reicht. Sie reicht für jede Situation unseres Lebens. Das wollen wir lernen von Paulus. Er hat in diesem hohen Erlebnis gelernt, den Ball flach zu halten und das nicht an die große Glocke zu hängen. Er hat mit diesem tiefen Erlebnis gelernt, dass die Gnade reicht, dass sie bewahrt, auch vor Stolz und vor Unbrauchbarkeit. Ich weiß nicht, was in deinem Leben ist und was du aus dieser Botschaft nimmst. Nimm das, was Gott dir sagen will. Ich habe wieder 2, 3 Bücher noch. Ich bin der Herr, dein Arzt, Spurgeon, der Klassiker, der immer und immer wieder gedruckt wird. Oh, der Preis, den muss ich aktualisieren. Der hat sich um 1 Euro erhöht. Immer wenn Bücher jetzt neu gedruckt werden, sind sie teurer, wegen der hohen Energiekosten. Meine Frau hat auch mal 5 Jahre lang die Flügel hängen lassen. Und es ging ihr sehr schlecht. Ich erspare euch Einzelheiten. Als sie da durch war, hat sie dieses Buch geschrieben, Dunkle Stunden in der Nachfolge. Meine Frau möchte keine Männer belehren. Sie hat gestern in Kempten auch ein Seminar gehalten, aber nur für Frauen. Oder haben sich doch Männer runtergeschlichen? Ich weiß nicht. Aber Wolfgang Bühne, wenn der das Buch vorstellt oder andere von meiner Frau, sagt er immer, na und, wenn das mal ein Mann liest, wird er auch nicht dümmer davon. Das sagt nur Wolfgang Bühne, ja. Ich sage das gar nicht. Hiob, mein Freund Helmut Brock, der lange die Zeitschrift Gemeinde und Mission von Salzburg geleitet hat als Schriftleiter, er musste mit ansehen, wie seine Frau tödlich verunglückte vor seinen Augen. Da hat er dieses Büchlein geschrieben, Hiob hinter den Kulissen des Leides. Für jeden Bibelleser ein Gewinn, besonders für Menschen, die Verlust erlebt haben. Jetzt sind wir schon in Österreich, hier Hannelore Reuer mit Ursula Häbig, einer Schwäbin, zusammen ein klasse Trauerseminar gehalten, habe ich viel von gelernt von dieser CD. Und gestern waren wir noch mit Roland Antholzer zusammen, dem es nicht mehr so gut geht gesundheitlich, aber sein Buch ist einfach ein Klassiker, Trauern und Trösten, wo er die Phasen auch der Trauer beschreibt. Das muss man gelesen haben, vor allem alle, die seelsorgerlich tätig sind. Und weil wir von der Entrückung gehört haben, noch 2 Bücher dazu, dann habt ihr es. 10 schlagkräftige Argumente für die Entrückung vor der Trübsal. Den meisten Christen ist der Gedanke an die Entrückung längst entrückt, aber hier kann er wiederkommen. 10 schlagkräftige Argumente oder unser Freund Armin Mauerhofer, die biblische Lehre von der Endzeit, auch vor kurzem erschienen, wer sich mal wieder mit dieser Thematik befassen möchte, kann ich euch empfehlen. Ich habe es gelesen.